Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute wird's feuchtfröhlich, das kann ich versprechen, denn wir gehen nach Hamburg und sprechen mit den Gründern der Hamburg Distilling Company, die eine Gin-Marke rausbringen, und zwar Knut Hansen. Das ist eine ganz tolle Geschichte, das werdet ihr gleich hören, denn die starten voll durch und das Ganze mit sehr extravagantem Design und vor allem unglaublich viel Leidenschaft. Ja, mich freut's irgendwie, dass wir sowas richtig nicht Digitales in der Sendung haben. Ihr werdet gleich sehen, das macht richtig viel Laune. Doch bevor wir mit Martin und Kasper sprechen, möchte ich erstmal rübergeben zu unserem Werbepartner der heutigen Sendung. Und zwar ist das Unternehmen SalesUp und da ist bei mir Bernhard Schindler, der Gründer und CEO. Bernhard, ich finde es toll, dass du da bist und uns kurz mal vorstellen möchtest, was SalesUp genau macht. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo.
Hallo, servus.
Ja, toll, dass du da bist. Willst du dich mal kurz vorstellen und erzählen, was ihr macht?
Klar, sehr gerne. Bernhard Schindler, ich komme aus Niederbayern, in der Nähe von München, in Landshut, und habe das zweite Mal erfolgreich gegründet, ein Exit hinter mir, und SalesUp war die logische Folge, aufgrund dessen, dass ich vorher schon permanent im Mittelstand unsere Kunden B2B gesucht habe, und so kam SalesUp jetzt als neuestes an den Start.
Möchtest du SalesUp mal ein bisschen beschreiben? Also ihr beschäftigt euch ja viel mit dem Thema Corporates und Startups und Mittelstand hast aber also vor allem das Thema Finanzierung, das ja so eine große Herausforderung ist bei Startups. Das habt ihr ja ziemlich stark im Fokus. Möchtest du mal vielleicht erzählen, was es aus deiner Sicht für Möglichkeiten gibt, für junge Unternehmen zu Kapital zu kommen?
Ja, klar, sehr gerne. Wie ich schon gesagt habe, SalesUp war die logische Folge, weil ich selbst immer wieder natürlich auf der Suche nach Investoren war. Und die Frage war immer, was ist die richtige Art und Weise, Kapital zu besorgen? Und ich habe festgestellt in den letzten Jahren, dass, und das unterscheidet uns auch zu allen anderen, die es am Markt vielleicht schon gibt oder gab, dass wir eben mit dem Mittelstand sehr eng zusammenarbeiten. 99% aller Unternehmen sind im Mittelstand. Und das heißt, von den Mittelständlern momentan rund 19%, die in dem Bereich erst Beteiligung halten oder überhaupt erst investiert haben. Und es kommt daher, dass eben viele der Startupler meistens bei den DAX-Konzernen vor der Tür stehen, aber der große Mittelstand, das ist ja die breite Masse in Deutschland, Österreich und Schweiz, eben nicht im Visier und im Fokus haben. Und das ist unsere große Chance, und das haben wir angegangen.
Damit hast du eigentlich die nächste Frage schon so ein bisschen vorweggenommen, finde ich. Denn ich wollte dich eigentlich fragen, warum Mittelständler eigentlich für Startups als Kooperationspartner viel geeigneter sind als Corporates. Vielleicht kannst du das trotzdem mal ein bisschen ausführen.
Also grundsätzlich muss man wissen, dass Mittelständler vielleicht ein bisschen anders aufgebaut sind. Sie denken meistens hierarchisch, haben vielleicht auch die ein oder andere Angst bei sich im Unternehmen. Was passiert denn, wenn ein junges Startup auf einen gestandenen Mittelständler zukommt? Aber im Endeffekt haben sie eines, und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Sie haben meistens sehr viel Kapital. Also trotz Corona hat der Mittelstand wahnsinnig viel Kapital, und insbesondere die Unternehmer, also die Inhaber, meistens zweite, dritte, vierte Generation, suchen händeringend auch nach Lösungen, die Innovationskraft dem Unternehmen sichern, und auf der anderen Seite oft sehr intensiv bereit, auch Geld zu investieren. Und das ist so diese spannende Geschichte. Das heißt also, da ist das Match relativ schnell relativ erfolgreich machbar.
Und ist das auch jetzt gerade, wir haben ja jetzt die Corona-Krise, auch wenn es hoffentlich bald vorbei ist, aber ist das auch im Moment möglich, oder siehst du, dass das irgendwie vielleicht eingeschränkter ist als früher, oder wie würdest du jetzt momentan die Chancen zur Kooperation zwischen Startups und Mittelstand einschätzen?
Mehr denn je. Wir sehen es bei uns, wir haben täglich unheimlich viele Onboardings von Startups, und da ist ja immer die Frage, suchst du Netzwerk, suchst du Sales oder ist es auch das Kapital? Und wir stellen momentan fest, und das finde ich super, dass die Mittelständler offen sind wie noch nie. Also das möchte man gar nicht glauben, aber tatsächlich durch das Messen ausfallen, es gibt keine Live-Pitches, es ist Netzwerk persönlich ist sehr eingeschränkt nur möglich. Auch die Business Angel haben massiv Probleme, Live-Pitches durchzuführen. Und da geht es einfach digital. Und der Mittelstand stellt sich momentan massiv digital um. Und da gehört eben genau sowas wie wir nennen es ja Innovation Marketplace, unsere Matching-Plattform mit dazu. Und das wird mittlerweile tatsächlich als Ergänzung auch gesehen bei vielen Mittelständlern, groß bis klein, im Innovationsmanagement. Und von daher eine geniale Möglichkeit, heute Kapital zu finden.
Jetzt hast du gerade Innovation Marketplace angesprochen. Möchtest du uns mal so ein bisschen durchführen, was ihr genau macht für Startups und sag mal, welche Art von Leistungen oder Angebote man als Startup dort bekommt?
Also nachdem ich selbst vorhin schon zwei Startups aufgebaut habe, bei uns ist jedes Startup kostenlos. Ein ganz wichtiger Punkt. Jedoch ist es ganz wichtig, dass Startups das Profil bestmöglich ausfüllen. Je weiter das Profil ausgefüllt oder je mehr das Profil ausgefüllt ist, desto besser ist das Ranking, desto schneller kommt es in den Select-Modus. Select-Modus ist bei uns auf der Plattform so ein virtueller Marketplace, so wie so Select-Cards, die da durchschweben. Das ist richtig cool gemacht. Ja, und da bieten wir den Startups die Möglichkeit, dass sie selbst ihre Produkte einstellen, mit ganzen Beschreibungen virtuell, auch durch Video. Und auf der anderen Seite die Corporates sich eben die Produkte aussuchen und die Möglichkeit direkt auch live ansehen. Und dieser Austausch, der da stattfindet, ist für uns tatsächlich unglaublich spannend, denn es passiert etwas, dass sich heute der Mittelständler durch die App oder durch die Dashboard-Variante auch am Abend mal einem Startup folgt und das Startup auf der anderen Seite am Abend sagt, ey, coole Geschichte, wir tauschen uns jetzt aus und gehen ins Matching. Umgedreht genauso. Startups haben die Möglichkeit, Innovationsideen der Unternehmer anzunehmen und sich allein oder gemeinsam daraufhin bei dem Unternehmer zu melden. Und das funktioniert mega. Bin da überrascht, dass auch in Österreich, in der Schweiz viele Mittelständler mittlerweile tolle, fantastische Ideen eingestellt haben, wo sich dann auch teilweise 1, 2, 3 Startups gemeinsam hinbewerben und bringt ja auch tatsächlich dann natürlich auch nicht nur im Endeffekt im Nachhinein ein vielleicht Invest, sondern eben auch eine Möglichkeit, dass man sehr schnell mit seinem Produkt an den Mann kommt, also sprich Sales und Netzwerk.
Und es ist kostenlos, hast du gerade gesagt, wie viel Zeit muss man investieren?
Ja, Zeit am Anfang, man muss das Profil ordentlich ausfüllen, bei uns ist wichtig, wir machen, bei uns ist es anders wie bei allen anderen bist du irgendjemand, sondern da kommt der Mittelständler und dann sucht jemand, wir machen das so, der Mittelständler sucht. Und er folgt, das ist wie bei LinkedIn, ich folge heute Menschen oder wie bei Xing oder sonstigen Portalen oder Facebook. Und so ist es bei uns auch. Und daher sollte das Profil bestmöglich ausgefüllt sein, maximal von sich preisgegeben werden. Und dann geht es einfach relativ schnell auch.
Super. www.salesup.de.
Genau, richtig.
Ja, super. Super. Okay, das heißt also, wer soll sich melden bei uns? Vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, wer soll sich melden? Welche Startups sprecht ihr an?
Also Startups ist bei uns, ich sage mal, es müsste ein Produkt da sein, ne? Es sollte ein Produkt da sein, es sollte, idealerweise ist es so, man ist gerade selbst auf der Suche nach Sale, vielleicht die zweite Finanzierungsrunde, die erste eigene durchgeführt, dann ist man bei uns auf der Plattform richtig gut unterwegs und umgedreht natürlich, die Mittelständler sind für uns genauso spannend, unsere Corporates, da sind wir auch sehr stolz, dass wir viele haben und von daher, let's do it.
Super, Bernhard. Haben wir noch was Wichtiges vergessen, was würdest du sagen?
Nö, alles gut, passt für mich, perfekt.
Toll. Du, dann vielen Dank, dass du hier warst und viel Erfolg mit der Plattform.
Klasse, danke dir.
Merci. Alles klar, ciao.
Ciao, servus.
Ja, das war Bernhard Schindler von SalesUp. Die URL ist salesup.de. Findet ihr auch bei uns in den Shownotes und schaut euch das mal an. Das ist, wie gesagt, für Startups hochinteressant, glaube ich. Von daher auf jeden Fall einen Besuch wert. Und damit gehen wir rüber nach Hamburg zu Martin Spieker und Kasper Hagendorn sind hier von der Hamburg Distilling Company. Knut Hansen ist der Mann der Stunde, um den es jetzt gehen wird. Herzlich willkommen bei uns. Hallo, ihr beiden.
Moin.
Ja. Man hört es an der Aussprache schon. Ihr sitzt in Hamburg, der Name sagt es ja auch. Ihr macht da was ganz Besonderes, nämlich Gin. Und bevor ich jetzt euch lange vorstelle, könnt ihr euch selbst vorstellen, vielleicht zum einen, wer ihr seid und dann, was macht denn die Hamburg Distilling Company?
Ja, gerne. Wir sind, wie gesagt, wie du gerade auch schon sagtest, Martin und Kasper von Hamburg Distilling Company. Uns gibt es jetzt seit knapp 3,5 Jahren und wir, wie du gerade schon sagtest, produzieren Gin, einen ganz, ganz leckeren Gin, den Knut Hansen Dry Gin. Und seit neuestem haben wir auch einen Rum im Portfolio, den Ron Pete, da werden wir gleich sicherlich noch das ein oder andere zu erzählen. Ich, Martin, bin 34 Jahre alt, habe lange Jahre im Marketing gearbeitet, zuletzt im Vertrieb, bevor wir die Hamburg Distilling Company gegründet und gestartet haben.
Genau, moin. Ich bin Kasper, auch wenn man es nicht sieht, 2 Jahre älter als Martin, 36. ähnlich wie Martin auch, ja, jetzt einige Jahre im 10 Jahre Konzern-Background, erst im Finance und zuletzt ebenfalls im Vertrieb.
Ja, jetzt müsst ihr mich mal ein bisschen reinführen, wie kommt man denn auf die Idee, überhaupt Gin zu produzieren? Also das ist ja ein spannender Markt, ich glaube auch kein ganz kleiner Markt, aber trotzdem ist ja wahrscheinlich die Markteintrittshürde ist ja wahrscheinlich relativ groß, ne?
Ja, die ist gar nicht so groß, wie man zunächst mal so denken mag. Also wir, für uns ist tatsächlich damals als Hobby gestartet. Also wir hatten, Martin, ich kenne uns jetzt seit, Facebook hat einmal gesagt, 8 oder 9 Jahre, kennen uns aus Frankfurter Zeiten, wo wir damals beide nach dem Studium in Großkonzernen gearbeitet haben. Und wir hatten immer so ein bisschen die Idee, wenn wir mal in der gleichen Stadt dann wieder wohnen, nachdem ich nach Hamburg gegangen bin, 1, 2 Jahre vor Martin, dass wir da mal so was Eigenes starten wollen. Und das war denn vor 4 oder bald 4,5 Jahren, als wir die Idee hatten, Und ja, es war dann irgendwie so ein feucht-fröhlicher Abend, bei dem dann die Idee irgendwann zum Alkohol gekommen ist. Und danach haben wir einfach uns angefangen, mit diesem Thema mal Spirituosenherstellung, Ginherstellung zu beschäftigen. Also es ist ja tatsächlich einfach als Hobby am Ende des Tages gestartet und hat uns dann in den letzten 4 Jahren bis dahin geführt, was es heute ist. Das ist immer noch irgendwie Hobby, aber eben auch unser Hauptjob, sage ich mal. In der Zeit ist irgendwie sehr, sehr viel passiert. Genau, und im Beginn war es im Prinzip wirklich, dass wir uns einfach mal mit Partnern gesprochen haben, mit Destillerien im Umkreis, dass wir uns eingelesen haben, wie wird Gin überhaupt hergestellt. Ja. Das war so der Startpunkt und über die folgenden 4 Jahre können wir in den nächsten halben Stunden noch ein bisschen sprechen.
Das sollten wir auf jeden Fall unbedingt tun, denn für mich ist es überhaupt nicht greifbar. Also das Tolle erstmal an eurem Produkt ist ja, es ist ein super greifbares Produkt. Ne? Jeder kennt das, jeder versteht das, jeder mag es wahrscheinlich sogar, die meisten mögen das. Aber trotzdem, die einzelnen Schritte, das müsste mich mal ein bisschen durchführen, weil ich kenne eigentlich so die Digitalwelt, ich weiß, wie man da irgendwie Produkte baut. Aber Gin, also da gibt es ja wahrscheinlich irgendwie Vorschriften von der Lebensmittelproduktion her, irgendwie die Zutaten haben wahrscheinlich bestimmte Rezepturen, die man kennen muss. Man fängt ja jetzt nicht zu Hause an und puncht da so ein bisschen vor sich hin, sondern da muss man wahrscheinlich irgendwie auf so ein Professionalitätslevel auch kommen. Ne? Erzählt doch mal ein bisschen.
Ja, also ganz am Anfang war es ehrlich gesagt doch so, dass wir zu Hause waren, dass wir eine Tischdestille damals gekauft haben zu unserer Anfangszeit und dass wir selber daheim, also wir wissen noch, als die ersten Tropfen dann aus dieser kleinen Tischdestille, die hat 0,5 Liter Brennblase und dort haben wir schon die Botanicals zusammengemixt, die wir uns gut vorstellen konnten. Da waren wir im Supermarkt, muss man ganz ehrlich sagen. Und dort haben wir uns die Zutaten zusammengekauft, die wir uns in unserem Gin vorstellen können. Und dann haben wir die ersten Gehversuche zu Hause gestartet. Haben uns tierisch gefreut, als die ersten Tropfen aus dieser kleinen Tischdestille kamen. Aber müssen, glaube ich, auch ehrlich sagen, dass das die ersten Versuche waren. Und damals war es tatsächlich so, Kasper hat es ja gerade schon gesagt, wir trinken gerne Gin und tranken gerne Gin seit unserem Studium und wir kannten uns gut mit Gin-Marken aus, konnten wahrscheinlich auch die verschiedenen Gin-Marken den Gin-Stilen zuordnen, den Zutaten zuzuordnen. Aber was jetzt wirklich hinter einer Gin-Produktion steckt, das wussten wir damals nicht. Und als wir uns entschieden haben, wirklich einen Gin auf den Markt zu bringen, war der erste Weg tatsächlich in die Bibliothek, dass wir uns Bücher gekauft haben und uns wirklich in die Gin-Produktion eingelesen haben und uns informiert haben, wie das überhaupt funktioniert. Und wir haben damals die ersten Schritte neben unserem damaligen Hauptjob gemacht. Das heißt, es fing alles als Hobby an. Es war ja eine fixe Idee zu Anfang. Wir haben aber relativ schnell gemerkt, dass uns das unfassbar viel Spaß macht, dass das unfassbar interessiert und haben dann im nächsten Schritt, nachdem wir uns eingelesen haben und so ein bisschen die Literatur studiert haben, sind wir die Destillen damals im Umkreis von Hamburg abgefahren. Das waren damals noch gar nicht so viele, die konnte man an einer Hand abzählen und sind am Ende in Flensburg bei der Dollerruppe Destille hängen geblieben. Und haben uns entschieden, mit den Jungs von der Dollarruppe Destille, mit Axel und Werner, unsere ersten richtigen Gin-Brände zu gestalten. Das heißt, wir haben uns zu Anfang professionelle Expertise von extern eingeholt. Ne?
Und ja. Gin ist ja ein Produkt, das habe ich jetzt bei euch auf der Website auch gesehen, wo ja irgendwie der Fantasie keine Grenzen setzt, ne, bei den Zutaten,
ja,
oder?
Ja, absolut. Ja. Ja, da kann man, ich weiß nicht, ich habe mal irgendwo so eine Zahl gehört, dass allein in Deutschland in allen Gins, die mal irgendwo jemand ausgelistet hat, ich glaube, mehr als 500 Botanicals eingesetzt werden. Und das ist schon eine ganze Weile her, dass ich diese Zahl mal gehört habe. Also da ist wirklich, da kann man wirklich alles machen. Und man kann auch alles unter diesem Namen Gin irgendwie definieren. Also grundsätzlich gibt es Definitionen, die auch besagen sollen, in einem Gin muss vordergründig auch nach Wacholder schmecken. Mhm. Da gibt es natürlich aber auch ganz andere ausgefallene Varianten, die auch alle ihre Daseinsberechtigung haben und auch alle oder auch viele sicherlich auch lecker sind, aber die nach allem anderen schmecken, aber eben nicht mehr nach Gin.
Ja, weil das wollte ich euch mal fragen, was denn aus eurer Definition eigentlich Gin genau ist.
Ja, also wenn man wirklich nach der Literatur geht, haben wir einen London Dry Gin. Das bedeutet im Prinzip, dass wir unseren Gin erstmal destillieren. Grundsätzlich könnte man ja auch einfach einen Wodka nehmen, Wacholderbeeren einlegen, eine Nacht, die wieder raus filtern und es irgendwie schon mal Gin nennen. Das schmeckt dann wahrscheinlich auch dementsprechend. Ein London Dry Gin bedeutet, dass wir unsere Botanicals mit einem Neutralalkohol oder einem Grundalkohol, der auf Getreide basiert, zusammen destillieren und dem Destillat, was bei uns aus der Anlage dann so mit 89% Alkohol kommt, nichts hinzufügen außer Wasser. Das heißt, immer wenn es, weiß nicht, besonders süßlich ist, vielleicht ist da irgendwas hinzugefügt, wenn es eine Farbe hat oder so, dann ist es niemals ein London Dry Gin, weil irgendwas anderes danach noch mit passiert ist, außer dass eben Wasser hinzugefügt wurde. Mhm. Und wir wollten eben auch bewusst so diesen Weg gehen, dass es immer noch ein, zumindest geht es in die Richtung eines klassischen Gins, also dass Wacholder immer noch eine dominierende Note hat in unserem Gin. Und ja, das haben wir vor 4 Jahren damals entschieden und sind auch ganz froh drum, dass wir das damals getan haben.
Und das ist eine Gin-Sorte, die ihr habt, ne? Die habt ihr in verschiedenen Flaschen, wird die angeboten, aber es ist eine Gin-Sorte.
Eigentlich haben wir ein Design oder, ja, sag ich mal, eine Hauptflasche, das sind so 0,5 Liter. Mhm. Wir haben mittlerweile auch beim Gin eine 50 Milliliter, also so eine kleine Miniatur, auch in der Keramikflasche. Dann haben wir noch ein Dreier-Set bei den Miniaturen und auch eine 1,5 Liter große Buddel, nennen wir das, große Flasche.
Aber es ist eine Sorte, ne?
Das ist eine Sorte, genau. Und das ist auch eine ganz bewusste Entscheidung, dass wir da nichts verwässern möchten, sondern dass wir bei dieser einen Sorte bleiben. Und da haben wir, ehrlich gesagt, auch genug mit unserem Knut zu tun, als dass wir da jetzt noch über 2, 3 andere Varianten nachdenken. Wir bringen einmal im Jahr eine Sonderedition heraus. Ich weiß nicht, ob du die vielleicht gesehen hast.
Habe ich gesehen.
Genau, das war im letzten Jahr die Aventur Edition, die nach 5 Minuten ausverkauft war. In diesem Jahr ist es die
Togetherness Edition. Ja.
Oder 4 Minuten sogar, siehst du. Das war so unfassbare 4 Minuten waren das, weil wir erstmal einen Serverzusammenbruch hatten im letzten Jahr, weil wir 40.000 Klicks, glaube ich, waren es in der ersten halben Stunde auf unserer Website hatten. Da waren wir ja völlig geflasht von dem Ansturm auf die Sonderedition. Und man mag es kaum glauben, aber in diesem Jahr war es genauso. Auch bei der Togetherness Edition ist der Server wieder nach ein paar Minuten zusammengebrochen, weil wir wieder so einen großen Ansturm hatten. Wir waren zwar besser vorbereitet, aber der Ansturm war noch größer. Und die Togetherness Edition war eben auch nach ein paar Minuten ausverkauft. Also wirklich, ja, wir haben uns tierisch gefreut. Zeigt auch in gewissermaßen, was für ein Markenwert dahintersteckt, was uns natürlich freut. Aber das ist immer eine ganz spannende Geschichte, bei der wir uns sehr, sehr viel Mühe geben und im nächsten Jahr werden wir uns ja wieder was ganz Tolles einfallen lassen.
Vielleicht mit besseren Servern. Vielleicht mit besseren Servern.
Und mehr Kapazität, das stimmt.
Ja, ich wollte eigentlich erst später darauf zu sprechen kommen, aber jetzt sind wir schon mal da. Dann führt uns noch mal bitte ein bisschen durch. Was ist denn die Sonderedition? Also was macht die denn aus? Und dann vor allem, wie kommt es denn zu diesem krassen Erfolg? Also euch gibt es seit 3,5 Jahren, habt ihr vorhin gesagt, ne? 4 Jahre. Wie kann man denn nach so einer Zeit schon irgendwie Serverzusammenbrüche haben und innerhalb von 4 Minuten ausverkauft sein?
Ja, gute Frage. Also das hat uns auch, also gerade im letzten Jahr bei der erstmaligen Sonderedition der Aventur wirklich auch überrascht. Mhm. Also das hat uns erstmalig auch gezeigt, okay, nicht erstmalig, aber es hat uns nochmal ziemlich bestätigt, sagen wir so, auf dem Weg, dass auch so ein paar Dinge sind, die wir wahrscheinlich in den letzten 3 Jahren oder 4 Jahren noch richtig gemacht haben. Um die mal kurz durchzuführen, genau, wir machen das, wie Martin eben gesagt hat, einmal im Jahr. Im letzten Jahr limitiert auf knapp 1000 Flaschen war das die Aventur-Edition. Das war im Prinzip unser Gin in der bekannten Rezeptur, die wir in ein Cognac-Fass gelegt haben. Und dieses Cognac-Fass, das 350-Liter-Fass, ist einmal bis in die Karibik gesegelt. Also haben wir mit den Jungs und Mädels von Timber Coast zusammengearbeitet. Das ist eine Organisation, die sitzt in Elsfleet und die betreiben zwei Segelschiffe und haben sich als großes Thema auf die Fahnen geschrieben, das Thema saubere Weltmeere und sagen im Prinzip, was absolut richtig ist, das Schlimmste für die Umwelt, für die Weltmeere ist die aktuelle Containerschifffahrt und es muss im Prinzip auch alternative Möglichkeiten geben. Und was sie haben, sind zwei aktuell noch nicht sehr große Cargo-Segler, wo sie im Prinzip Waren mit segeln und wollen im Prinzip damit auch Gelder sammeln, um das irgendwann in einem größeren Maße, ein großes Container-Segelschiff zu bauen. Mhm. Und den haben wir dann eben nach Elsfleet unser Cognac-Fass oder ehemals Cognac mit Gin drin gebracht und das haben sie dann unter Deck geladen mit uns zusammen. Toller Moment. Und dann ist das in Elsfeld losgesegelt, bis in die Karibik, über Kanada und dann nach 9 Monaten zurückgekommen mit einem schönen Lösch-Event hier in Hamburg, als wir dann mit sehr vielen Leuten da manuell das Fass wieder von Bord geholt haben. Genau, und Aventur, so hieß das das Segelschiff. Dementsprechend ist auch die Edition benannt.
Mhm. Genau, und in diesem Jahr hatten wir die benannte Togetherness Edition. Da haben wir mit der Millantor Gallery zusammengearbeitet. Natürlich hatten wir etwas besondere Bedingungen aufgrund von Corona. Wir hatten auch ein großes Launch-Event geplant. Das mussten wir natürlich alles absagen und so ein bisschen umdisponieren. Auch kurzfristig, als die Corona-Thematik immer stärker wurde. Wir haben das so gespielt und im letzten Jahr schon viele Reisen, ja, also vielleicht, das muss man noch kurz dazu erzählen, wir sind mittlerweile in knapp 26 Ländern vertreten, also wir exportieren unseren Knut Hansen in 26 Ländern und wir hatten die Idee schon vor längerer Zeit, dass wir einen Gin kreieren mit jeweils einer Zutat aus unserem Partnerland. So haben wir uns relativ frühzeitig dann mit unseren Partnern in diesen Ländern abgesprochen, was denn eine besondere Zutat wäre, was auch passen könnte für einen Gin, was in einer Mixtur mit 19 anderen Zutaten dann jeweils passen könnte. Und so haben wir über einen längeren Zeitraum viele Zutaten eingesammelt, die wir dann zusammen gebrannt haben und destilliert haben und auch anschließend in Fässern gelegt haben bei uns in der Destille. Pro Flasche haben wir dann 5 € an die Millantor Gallery gespendet, die auch international unterwegs sind, die das, die Spende diesem Jahr auch gut gebrauchen konnten, weil die Millantor Gallery, das Event an sich ausgefallen ist und auch die Edition wurde hervorragend angenommen von den Konsumenten und wie vorhin schon gesagt, war die auch super schnell ausverkauft.
Mhm. Diese 20 Zutaten waren tatsächlich auch aus den Ländern oder habt ihr die irgendwie hier auf dem Markt gekauft?
Nee, die waren aus den Ländern tatsächlich.
Mhm. Und was waren das für Zutaten?
Ja, also das ganz abgefahrene Zutaten, ob es Rooibos war aus Südafrika, ob es Mädelsüßkraut aus Dänemark war, also wirklich die abgefahrensten Sachen. Wir haben alle Zutaten auf der Rückseite der Flasche auch abgebildet, sodass sie für jeden, sage ich mal, auch offensichtlich oder einsehbar sind. Mhm. Das war eine ganz, ganz wilde Mixtur, die aber am Ende doch hervorragend harmonisiert und sehr, sehr lecker schmeckt.
Mhm. Und das wusstet ihr aber vorher eigentlich nicht, ne?
Nee, das war tatsächlich ein Experiment und mit Sicherheit auch das verrückteste Gin-Experiment, was wir bis dato gemacht und kreiert haben. Es war eine super spannende Reise. Von Anfang an bis wirklich zum finalen Gin war es eine unfassbar spannende Reise. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, mit unseren Partnern zu sprechen. Ganz, ganz viele Menschen waren involviert und wir müssen allen Menschen, die bei der Edition mitgeholfen haben, ein riesengroßes Dankeschön aussprechen, weil jetzt aus Mauritius, aus den USA, aus Russland, aus Südafrika, Zutaten zu bekommen, ist auch nicht immer ganz einfach. Mhm. Und die dann am Ende in Hamburg zu haben und destillierfähig zu erhalten, das war kein einfacher Prozess, aber umso, glücklich und stolzer sind wir auch am Ende, dass da eine richtig gute Sonderedition rausgekommen ist.
Aber uns ist tatsächlich ein Stein vom Herzen gefallen, als wir das aus den Fässern geholt haben und wir wirklich geschmeckt haben und gesagt haben, okay, da können wir wirklich mit raus und das ist wirklich lecker geworden.
Ja. Mhm. Wäre ja eigentlich unvorstellbar, wenn das nicht geschmeckt hätte, ne?
Ja, dann hätten wir uns das überlegen müssen.
Zumal wir das ja auch vorher angekündigt hatten, aber da haben wir großes Vertrauen in unseren Brennmeister gelegt, dass der da schon einen richtig guten Gin herausbekommt.
Genau, und so wird das natürlich dann auch in 2021 weitergehen. Wir haben schon so die ersten Ideen. Da wollen und können wir noch nicht ganz viel zu sagen, aber ich denke, im Spätsommer 2021 beginnt da die nächste wilde Fahrt.
Ja. Woher kommen denn diese Ambitionen bei euch? Also wieso diese ganzen Sondereditionen? Ist das hinterher Presse, die dann auf euch aufmerksam wird? Also ist das Öffentlichkeitsarbeit oder ist das einfach nur, weil ihr Spaß habt an der Sache?
Ja, zuerst ist es erstmal Leidenschaft. Also ich glaube, mit der Intention an eine Sonderedition heranzugehen, dass es Presse oder dass es erzeugt Aufmerksamkeit, ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Ich glaube, dass wir glauben, dass dass ein gutes Produkt das Wichtigste bei der Sonderedition ist. Genauso wie es auch bei dem Knut Hansen Gin der Fall ist. Und am Ende ist es natürlich die Leidenschaft für den Gin, dass man da sich so ein bisschen austoben kann, dass man verrückte Ideen, verrückte Projekte, verrückte Rezepturen ausprobieren kann. Und wo wir dann auch mal sagen, okay, hier sind jetzt keine Grenzen gesetzt, sondern wir können alle unsere Ideen verwirklichen. Und steckt unfassbar viel Liebe zum Detail in diese Sondereditionen. Und das macht einfach Spaß. Und das sieht man eben auch an den Reaktionen der Kunden, die das natürlich sehen, die das honorieren. Wie viel Liebe zum Detail einerseits in dem Gin oder in dem Produkt selber steckt. Das hatten wir gerade besprochen, ob es jetzt die Aventur-Schifffahrt war oder ob es jetzt die Togetherness war. Aber auch das Design der Flaschen selber, der Sonderedition. Wir haben da jeweils einen Künstler für das Design auf der Vorderseite der Flasche oder mit einem Künstler zusammengearbeitet. Wir haben uns ganz besondere Korken einfallen lassen, in denen wir Münzen eingelassen haben, die geprägt waren. Das ist schon wirklich eine Herzensblut-Angelegenheit und da steckt ganz, ganz viel Leidenschaft und das macht einfach Spaß. Und ich glaube, wenn man so an die Sache herangeht, dann ist das Ergebnis auch oder wird das Ergebnis auch richtig gut und das sehen dann auch die Kunden.
Und jetzt nochmal genau zu den Kunden. Also ich hatte ja vorhin gefragt, warum, also wie habt ihr das geschafft nach so einer kurzen Zeit, dass eine Sonderedition nach 4 Minuten ausverkauft ist? Das habt ihr noch nicht ganz beantwortet, weil habt ihr so eine starke Community oder eine Kundenbindung oder also wie kriegt ihr das hin? Das verstehe ich noch nicht ganz.
Vielleicht haben wir selber auch noch nicht die Antwort. Gute Frage.
ich glaube, das liegt an vielen Faktoren. Ich glaube, ja, wir haben eine ganz, ganz tolle und ganz, ganz besondere Community und vor allem eine sehr, sehr loyale Community. Mhm. Und ich glaube auch, das kommt natürlich nicht von ungefähr. Das Wichtigste an dem ganzen Prozess ist, glaube ich, immer das Produkt. Das heißt, das dürfen wir, glaube ich, etwas selbstbewusst mittlerweile sagen, dass wir, glaube ich, mit dem Knut Hansen Gin ein richtig gutes Produkt auf dem Markt haben, das klar optisch zieht, es ist ein guter Hingucker im Regal, aber das eben auch vom Gin-Produkt, vom Geschmack, von der Qualität her überzeugt. Wir sehen es in unseren Kundendaten, dass wir ganz, ganz, ganz viele loyale Käufer haben, die unseren Gin nicht ein- oder zweimal kaufen oder trinken, sondern immer und immer wieder und uns dort die Treue spüren, was natürlich ein unfassbar gutes Zeichen einfach ist für unsere Qualität. Mhm. Und da heraus bauen wir uns eine starke Community schon mal per se auf. Dazu kommt, dass wir vor Corona gerade in 2018 und 2019 unfassbar viele Kunden-Events oder B2C-Events mitgemacht haben. Boah, lass mich lügen, wie viel waren es im letzten Jahr? Bestimmt an die 150, 175 Events, die wir an den Wochenenden gemacht haben. Wir hatten teilweise 3, teilweise sogar 4 Events gleichzeitig an einem Wochenende. Das heißt, wir haben ganz, ganz, ganz viel mit unseren Kunden gesprochen, waren ganz viel in Kontakt mit unseren Kunden und ich glaube, das sehen wir eben jetzt gerade bei den Sondereditionen, dass wir da eine super starke Community haben, auf die wir auch echt sehr stolz sind und auf die wir uns verlassen können.
Was heißt denn Event genau? Das heißt, da wart ihr irgendwo in der Gastronomie und habt da einen Aufsteller gehabt und habt mit den Kunden gesprochen oder was heißt Event für euch?
Nee, tatsächlich sind das mehr solche Themen, dass das ja Messen, Gin-Festivals, all solche Themen waren. Also wir hatten das ja genau, ich glaube gerade in 2018, da haben wir uns mal irgendwann von unserer Grafikerin so eine Weltkarte zeichnen lassen, wo wir überall in dem Jahr waren. Also das die meisten waren natürlich irgendwie deutschlandweit, aber wir waren auch, ich weiß nicht, auf der Tokyo Bar Show, waren auf Messen in Hongkong, auf dem Johannesburg Gin Festival, in London, Junipalooza und. Und das sind natürlich wahnsinnig viele Kontakte, die man einfach da hat mit Konsumenten. Und ja, das generiert natürlich am Ende des Tages auch eine gewisse Reichweite. Und das gerade als Startup ist das natürlich auch eine Möglichkeit, die man mit, sagen wir mal, begrenzten Budgets irgendwo hat, eine gewisse Reichweite zu erzielen.
Mhm. Und ihr habt gerade von den Kundendaten gesprochen. Das heißt, ihr seid mit den meisten Kunden im direkten Austausch? Also oder läuft viel über die Homepage oder habt ihr sehr viel über den Zwischenhandel?
Ja, also ich sag mal, mit der Homepage, so sind wir natürlich gestartet. So als sagen wir, den ersten Batch, da ist sicherlich noch neben Freunde und Familie ein größerer Teil über unseren eigenen Online-Shop gegangen. Mittlerweile ist das gerade, um so ein bisschen Interaktion zu haben, ist das sicherlich noch ein eine nette Geschichte, aber jetzt bei weitem nicht unser Hauptabsatzkanal. Mhm. Wir haben es auch oder halten es auch immer noch oder halten an diesem Online-Shop auch fest, weil auch wir viel so Merchandising verkaufen, was jetzt nicht vom Umsatz besonders wichtig für uns ist, aber einfach auch viele Leute danach fragen, dieses Design ist ja doch irgendwie eindringlich und dann, wenn dann wir oder unser Mitarbeiter oder wer auch immer irgendwo mit so einem T-Shirt von Kuhn Hansen rumläuft oder einem Hoodie auf irgendeiner Messe, dann wird da immer viel nachgefragt, ob man das irgendwo kaufen kann und dann machen wir das eben über unseren Online-Shop.
Aber das heißt, Endkundenkontakt, weil ihr eben gerade sagtet, ihr seht, dass ihr Wiederkäufer habt. Wie seht ihr das? Habt ihr eine Community, die ihr aufbaut? Habt ihr Facebook-Gruppen oder Newsletter? Wie steht ihr mit den Leuten in Kontakt?
Ja, genau. Das sind zwei Themen. Einmal, genau wie du gerade sagtest, über Social Media, Facebook, Instagram, wo wir jeweils über 10.000 Follower mittlerweile haben. Mhm. Bei Instagram jetzt knapp 16.000 Follower. Da sind wir in starkem Austausch mit unseren B2C-Kunden oder mit unseren Kunden. Und wir sehen eben auch über die Daten in unserem Webshop bei Knut Hansen, dass eben der ein oder andere Kunde, wie vorhin erwähnt, sehr loyal ist und uns eben wieder kauft. Das können wir dann schon tracken. Wir haben jetzt keine riesigen Marktforschungstool, wie man sich das bei großen Unternehmen vorstellt, aber wir haben dann eben schon Einblick über die Daten in unserem Webshop oder eben über Social Media, dass wir dann eine sehr tolle und treue Community haben.
Ja, ich versuche so ein bisschen noch rauszuhören, wie ihr das hinkriegt, dass ihr auf die Minute genau die Leute auf eure Webseite holt und dann tatsächlich 750 oder was es waren Flaschen auf einmal ausverkauft bekommt innerhalb von 4 Minuten. Also wie ist der Mechanismus?
Es ist so, dass wir, und das machen wir nicht nur bei der Sonderedition, sondern auch bei vielen anderen Dingen, wir ziehen jetzt gerade neue Räumlichkeiten, da machen wir es auch so, dass wir versuchen, die Community frühestmöglich einzubinden und abzuholen. Mhm. Das heißt, wir versuchen, unsere Community an dem Prozess teillassen zu haben. Das war bei den Sondereditionen so, dass wir Fotos, Videos von dem Start der Aventur damals, dass wir das gepostet haben. Bei der Togetherness haben wir die einzelnen Zutaten vorgestellt, und die Geschichte auch dahinter aus den einzelnen Ländern vorgestellt, die wir in unserem Gin verarbeitet haben, sodass wir eben die Follower frühestmöglich abholen, die Follower involviert sind und am Ende eben auch wissen, wie viel Leidenschaft, wie viel Arbeit in den Produkten steckt. Und ich glaube, das ist so ein kleiner Faktor des Erfolgs.
Ja, und hier muss ich nochmal kurz unterbrechen, denn das Thema, was wir gerade besprechen, nämlich Newsletter und der Aufbau von digitalen Beziehungen, das passt hervorragend zu unserem zweiten Partner der heutigen Sendung, nämlich Sendinblue. Das ist Europas führende All-in-One-Plattform für digitales Marketing, die Unternehmen jeglicher Größe und Branche beim Aufbau und Ausbau ihrer digitalen Kundenbeziehungen unterstützt. Das Ganze mit einem tollen deutschen Support. Vielleicht kennt ihr noch Newsletter to go. Das war das Unternehmen, was hier in Berlin ursprünglich mal ein ganz tolles Produkt aufgebaut hat und dann aber jetzt vor kurzem mit Sendinblue fusioniert hat. Und aus diesem Zusammenschluss ist dann eben Europas führende All-in-One-Plattform entstanden. Das Ganze ist DSGVO-konform und hat auch natürlich einen sehr, sehr fairen Preispunkt. Ich kann euch empfehlen, das mal anzuschauen, wenn ihr entweder ein Einzelunternehmer seid oder ein Startup, durchaus auch ein Mittelständler, das macht total viel Sinn, oder auch Corporate. Und was man mit Sendinblue gut machen kann, ist die ganze Kundenbeziehung zu digitalisieren und eben auch zu personalisieren. Das ist ja in der heutigen Zeit extrem wichtig. Die einzelnen Tools sind modular aufgebaut und passen sich auch den Bedürfnissen und dem Wachstum des einzelnen Unternehmens jeweils an. Ja, wenn ihr euch da angesprochen fühlt, dann habe ich eine gute Nachricht für euch, denn Sendinblue war so nett, euch einen Gutscheincode zur Verfügung zu stellen, mit dem ihr das ganze Tool in der Premium-Version einen Monat lang kostenlos testen könnt. Und zwar, wenn ihr auf die Landingpage geht, de.sendinblue.com/podcast, und dort den Gutscheincode StartupInsider2020 eingebt, dann könnt ihr Sendinblue einen Monat lang kostenlos testen, ohne Wenn und Aber. Und wenn euch das jetzt ein bisschen zu schnell war, dann guckt doch mal kurz bei uns in den Shownotes vorbei. Da ist auf jeden Fall auch ein Link und da könnt ihr draufklicken und dort seht ihr auch den Gutscheincode. Also von daher mundgerecht zum digitalen Marketingpaket und das Ganze völlig kostenlos. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie wir. Wir sagen auf jeden Fall Danke an Sendinblue und jetzt gehen wir zurück nach Hamburg in die Hamburg Distilling Company und Knut Hansen. Und ihr beiden könnt schon davon leben, habt ihr jetzt gerade so ein bisschen durchklingen lassen, ja? Wie groß ist denn euer Team gerade?
Genau, also wir haben am Anfang gesagt, also wir haben das eine ganze Weile neben unseren normalen Jobs gemacht in Großkonzern oder beziehungsweise in einem Großkonzern, wir waren nachher in dem gleichen Unternehmen. Und Martin ist vor 2 Jahren und nicht so vor anderthalb Jahren so roundabout da die oder den Schritt dann gemacht, dass wir das voll zu 100% machen. Und mittlerweile haben wir ein Team von mit uns festen Leuten sind es 7.
Oh, wow.
Plus eine super Truppe an 15 Aushilfen und Werkstudenten und Ähnliches, die uns in der Produktion helfen. Und dann haben wir eben nochmal einen ganzen Schwung an an freiberuflichen Vertrieblern da draußen unterwegs.
Mhm. Das heißt, ihr wächst ganz ordentlich demnach, ja?
Wir wachsen ganz ordentlich, und das auch Jahr für Jahr. Also das auch mittlerweile durchaus eine Größe, die wir uns nicht nicht hätten oder nicht so eingeplant hatten. Das ist wirklich, sehr, sehr viel passiert so in den letzten Jahren. Und dann kommt in diesem Jahr, ist natürlich ein sehr besonderes Jahr aufgrund der Pandemie, die wir aktuell haben, wo es ja viele Branchen gibt, die das sehr hart getroffen hat. Bei uns ist es natürlich so, dass es einen ziemlichen Shift gibt zwischen den einzelnen Kanälen, also dass die Gastro ja sehr, sehr stark betroffen ist und natürlich als Absatzkanal auch für uns sehr, sehr leidet. Auf der anderen Seite ist der Handel natürlich, dem hilft es natürlich extrem. Die Menschen gehen in Edeka und decken sich da ordentlich ein, nicht nur mit Klopapier. Und das führt eben dazu, dass wir auch in diesem Jahr wieder sehr, sehr positive Zahlen unterschreiben.
Mhm. Wir telefonieren auch in einem ganz spannenden Moment, weil aktuell läuft das Weihnachtsgeschäft natürlich auf Hochtouren. Und wir denken jedes Jahr wieder, wir sind vorbereitet aufs Weihnachtsgeschäft und dann knallt es wieder voll durch. Und wir produzieren gerade wirklich gefühlt 24 Stunden am Tag. Da geht ordentlich die Luzi ab innerhalb des Telegraden. Mhm.
Was sind denn das für, also ich weiß nicht, wie weit ihr über Zahlen sprechen möchtet, aber in welchen Mengen produziert ihr denn gerade? Ich habe gesehen, ihr macht immer so 750er Batches, ne? Das ist, glaube ich, wahrscheinlich noch aktuell. Aber wie viele von denen macht ihr pro Monat?
Also es kommt, also pro Monat kann man jetzt so gar nicht sagen, weil natürlich macht das Weihnachtsgeschäft oder sag ich mal das Vorweihnachtsgeschäft einen großen Teil unserer Menge aus. Das ist, glaube ich, einfach kategoriebedingt. Insgesamt in diesem Jahr hatten wir uns vorgenommen, das werden wir auch erreichen, tatsächlich 200.000 einzelne Flaschen zu produzieren. Mhm. Was für uns absoluter Wahnsinn immer noch ist, wenn wir diese Zahl vor uns auf dem Tisch stehen sehen oder haben. Aber das ist so die Kenngröße, die wir angeben können.
Das heißt, euer Gin kostet, glaube ich, so im Handel 35 Euro, ne? Sind in der Größenordnung.
Das ist unsere UVP, genau.
Genau.
Ja. Das heißt, das wäre ja jetzt erstmal dann Außenumsatz von 7 Millionen, ne? Das wäre ja total krass.
Also das abzüglich
Mehrwertsteuer.
Also zum einen abzüglich Umsatzsteuer, ja. Zum einen ist dann natürlich auch mittlerweile einiges an Exportgeschäft dabei, wo wir über ganz andere Preise sprechen. Aber erstmal sind die 200.000 schon eine ziemlich hohe Zahl, wo unsere Anlage sehr viel laufen muss. Ja. Also im Prinzip läuft sie durch.
Und ist das eure Anlage mittlerweile?
Ja, das ist unsere Anlage, genau. Wir haben letztes Jahr haben wir die bekommen. Das ist im Prinzip ein 1:1 Nachbau der Anlage von der Dollarober Destille, mit der wir gestartet sind, weil wir natürlich auch kein Risiko gehen wollten, dass der Geschmack sich da irgendwo anders dann wiederfindet. Und das ist jetzt die Anlage. Und klar, denken wir drüber nach, irgendwann wird es den Moment hoffentlich geben, dass wir eine zweite brauchen. Dieses Weihnachtsgeschäft kriegen wir damit noch hin.
Ja. Das heißt, von den 7 Leuten, die ihr jetzt seid, sind ein Teil von denen sind auch bei euch quasi in der Produktion?
Genau, wir haben einen Brennmeister. Aha. Und sagen wir, ein Produktionsleiter, der sich im Prinzip so um die gesamte Logistik kümmert. Genau. Aber es brennt im Prinzip der Brennmeister und Martin nicht auch selber. Das geht nicht mehr anders. Mhm. Und es macht auch Spaß,
muss ich gerade sagen. Das
muss man viel probieren.
Spaß,
ne?
Oder? Ja. Wie bitte?
Man muss viel probieren wahrscheinlich, ne?
Ja, pro Bett mindestens einmal.
Nee, also sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und dann habt ihr ja dieses Jahr auch noch einen Preis gewonnen, habe ich gesehen. Ihr habt irgendwie, ich kenne mich mit den Awards da leider zu wenig aus, aber wenn man eurer Webseite glauben darf, ist es ein wichtiger Award gewesen, ne?
Ja, also der World Gin Award, auf den spielst du wahrscheinlich an. Ja. Das ist tatsächlich so. Also es gibt unfassbar viele Awards da draußen, überall auf der Welt. Und es gibt so 2, 3, die sind wirklich prestigeträchtig und nennenswert. Da gehört eben der World Gin Award dazu. Auch in San Francisco ist noch ein ganz, ganz wichtiger Wettbewerb. Und das war wirklich ganz, ganz kurz vor Corona, vor Start Corona, als wir noch nach London durften und ja dort die Medaille des World Gin Awards verliehen oder uns verliehen wurde, was für uns natürlich ein ganz, ganz, ganz besonderer Moment war. Einerseits, weil es wirklich eine Blindverkostung war, das heißt Design oder andere Dinge haben gar keine Rolle gespielt, sondern wirklich nur die Qualität, nur der Geschmack des Gins. Und darauf, auf diesen Award, das können wir schon sagen, sind wir mächtig stolz.
Also finde ich eine krasse Geschichte bei euch beiden. Also ich versuche gerade mal so für mich zusammen zu puzzeln, also was so die Erfolgsfaktoren waren. Also einmal habt ihr eine Sache gefunden, die eure Leidenschaft, also man kann ja jetzt nicht sagen, das war eine brillante Idee oder so, sondern also der Markt hat auch nicht darauf gewartet, sondern das ist ja einfach, ihr habt Leidenschaft da reingebracht, ne? Dann habt ihr ein sehr eigenes Design gehabt und einen sehr eigenen Geschmack wahrscheinlich auch. Oder ist der Geschmack überhaupt so, dass man ihn als Differenzierungsmerkmal überhaupt so nennen kann? Also was sind denn die Faktoren? Und dann eben noch dieser Punkt mit der Community irgendwie, ne?
Ein Erfolgsfaktor, für den wir jetzt gar nicht so viel können, ist sicherlich, dass die Gin-Kategorie wächst und wächst und wächst. Mhm. Viele sprechen von einem Trend oder einem Hype, das tun wir nicht. Denn wenn eine Spirituosen-Kategorie wirklich seit 8, 9, seit 10 Jahren kontinuierlich wächst, dann ist es kein Trend mehr, sondern ist einfach fest verankert in der Spirituosenkategorie. Und das hilft uns natürlich auch, dass wir, sage ich mal, mit dem richtigen Produkt zur richtigen Zeit auf den Markt gekommen sind. Und das spüren wir bis heute, dass die Kategorie wächst, dass es sicherlich ganz, ganz viele andere Marken, lokale, regionale Gins gibt. Worüber wir uns aber freuen, das muss man auch sagen, also je mehr Gin-Marken es auch in den regionalen Städten und Dörfern gibt, desto breiter bekannt wird die Kategorie und das hilft uns am Ende auch. Deshalb freuen wir uns über jeden neuen Gin, der da auf den Markt kommt. Aber sicherlich ist das eben auch ein Faktor, ein externer Faktor, der uns auch geholfen hat.
Mhm. Wobei ja hinterher wahrscheinlich der Regalplatz, egal jetzt ob im Supermarkt oder auch in der Gastronomie, ist ja auch begrenzt, ne? Das heißt wahrscheinlich irgendwie zu viel Konkurrenz ist dann auch nicht gut.
Ja, genau. Ja, kann man so sehen. Wir können mittlerweile recht selbstbewusst auch basierend auf den Zahlen, die wir so sehen und was wir auch von unseren Kunden an Feedback bekommen, sagen, dass wenn wir mit unserem Produkt im Regal stehen, dann verkauft er sich auch. Aha. Also dann gehört es immer zu den bestverkauftesten Gins und das ist egal, ob das hier in Hamburg ist, was natürlich unser Home-Turf ist. Das kann aber auch irgendwo in Bayern sein oder in der Schweiz. Und ja, das kommt natürlich aus diesen Faktoren, die wir eben schon so benannt haben.
Mhm. Ja. Also zusammenfassend kann man da sagen, je bekannter die Gin-Kategorie ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Regal stehen. Und wenn wir im Regal stehen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Das wissen wir mittlerweile aus unserer Erfahrung, dass die Kunden auch zu unserem Produkt greifen.
Mhm. Und jetzt habt ihr trotzdem noch einen Rum kreiert.
Ja, das ist, sag ich mal, unser neues Baby seit diesem Jahr. Ganz frisch auf dem Markt, vor circa einem Monat haben wir es gelauncht. Super spannend, ganz, ganz interessante, lange Reise, die wir auch in der Entwicklung dieses Produkts hinter uns haben und sind sehr stolz, dass wir jetzt auch einen ganz leckeren, fast gelagerten Rum auf dem Markt haben.
10 Jahre fast gelagert. Das heißt, ihr habt vor 10 Jahren begonnen, den quasi zu entwickeln. Nein.
Genau. Vor 10 Jahren haben wir noch ganz andere Pläne vielleicht für die Zukunft gehabt. Ja. Nee, wir haben eine Partnerdestillerie in Panama gefunden. Ist ja auch sehr, sehr bekannt für den guten Rum. Und beziehen den Rum von den Kollegen dort. Der kommt hier dann zu uns nach Hamburg in unsere Destillerie. Mhm. Die jetzt in Hamburg-Hamm ist, sind gerade umgezogen und wird dann bei uns abgefüllt und aus Hamburg hier vertrieben.
Mhm. Das heißt, da packt ihr jetzt quasi euer Label drauf. Ist das hinterher von der Kalkulation her besser für euch? Also quasi ein Fremdprodukt, weil das könntet ihr ja quasi jetzt skalieren, ne? Da könntet ihr ja jetzt hingehen und sagen, dass ihr auch danach einen Wodka macht oder was weiß ich was für Produkte und die einfach nur einkauft und euer Label drauf etikettiert. Ist das der bessere Weg hinterher oder geht es dann doch hinterher darum, dass man die ganze Wertschöpfungskette selbst abdeckt?
Es geht nicht darum, ob es besser oder schlechter ist. Es geht am Ende darum, das richtige Produkt auf dem Markt zu haben, in der richtigen Qualität. Mhm. Und wie gesagt, auch hier war es wieder eine ganz, ganz lange Entwicklungsphase. Ist ja nicht so, dass wir Schnips gemacht haben und wir hatten den 10-jährigen rum auf dem Tisch, sondern am Ende, und das ist, das spielt die Marge am Ende gar nicht mal die allergrößte Rolle, denn du kannst noch so eine gute Marge haben, wenn das Produkt nicht stimmt, dann hast du ganz andere Probleme und dementsprechend steht genauso wie bei Knut auch beim Ron Piet die Qualität im Mittelpunkt und die stimmt absolut bei unserem Produkt und darüber freuen wir uns natürlich sehr.
Ja, nur trotzdem, wenn man über das Thema Expansion und Umsatzsteigerung liebäugeln würde, dann wäre natürlich das Thema Fremdprodukte unter dem eigenen Namen rauszubringen, wäre natürlich wahrscheinlich der einfachere Weg, ne?
Ja, also erstmal sind wir ja sehr zufrieden, wo wir heute sind. Ich meine, wir fahren jeden Morgen unsere eigene Destillerie, haben ein Granatenteam, da haben echt super Leute, mit denen wir arbeiten. Also wir freuen uns da jeden Morgen. Das ist, selbst wenn es einfach nur so weiterlaufen würde, wären wir ja schon absolut mehr als zufrieden. Mhm. Genau, und wir werden sicherlich kein Wodka oder so nach vorne rausbringen. Wir so für 2021 haben wir eher so andere Ziele oder Themen oder Felder. Ich sag mal, wir starten gerade in den USA, was für uns ein super spannender Markt ist. Wir werden natürlich mit unserem Ron Piet nochmal ordentlich Vollgas geben. Also da haben wir genug Baustellen und auch Wachstumspotenziale, auf die wir uns fokussieren werden und sicherlich nicht so in die in diese anderen Wege einschlagen, dass wir irgendwelche Produkte einkaufen und einfach nur weiterverkaufen. Da sehen wir uns nicht.
Habt ihr eigentlich Investoren drin? Nee, das macht ihr alles selbst, ne?
Ja, das machen wir von Anfang an bis heute alles selbst.
Sehr cool. Ja, du, dann, ihr hattet im Vorfeld mir kurz von Corona in der Gastronomie erzählt. Vielleicht das nochmal so als traurigen Abschluss, ja, von dem sehr heißen Gespräch. Ja. Da habt ihr so kurz eure Einblicke vorhin geteilt. Vielleicht das nochmal so für alle, um vielleicht auch mal vielleicht mit dem Impuls, was kann man denn tun, um der Gastronomie gerade zu helfen?
Ja, also erstmal ist es tatsächlich so, wie du gerade sagtest, dass wir in Gedanken natürlich vor allen Dingen bei den Gastronomen sind, die wirklich hart getroffen sind, jetzt muss wieder dicht machen muss. Und wenn wir mit unseren Gastronomen sprechen, dann, ich will nicht sagen, dann fühlt man sich ganz anders, aber das ist schon eine ganz andere Hausnummer, wie die Kollegen und Kolleginnen aus der Gastronomie getroffen wurden. Man kann sicherlich über viele Wege was tun. Was wir gemacht haben, ganz konkret, ist, dass wir mit dem Clubkombinat Hamburg zusammengearbeitet haben. Dem Clubkombinat stehen wie fast alle, sage ich mal, Clubs, auch Catering-Firmen aus Hamburg unter und haben dort für einen gewissen Zeitraum unseren Online-Absatz gespendet oder unseren Online-Umsatz aus unserem Webshop gespendet. Und ich glaube, was wir sagen können, es gibt viele verschiedene Wege, Mittel der Gastronomie zu helfen. Ganz viele Gastronomen bieten momentan Lieferservice an und wir möchten wirklich dazu aufrufen, das mitzumachen, zu bestellen, die Gastronomen zu unterstützen, dass wir wirklich gemeinsam durch diese für die Gastronomie schwere Zeit kommen und gehen. Mhm.
Ja, nehmen wir den Impuls mal quasi als Schlusswort. Also ich mit Blick auf die Uhr, ihr müsst los. Aber ja, vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke. Es ist eine krasse Geschichte, finde ich, die ihr da hingelegt habt. Und würde mich freuen, wenn es ein paar Leute hören und sich inspiriert fühlen, vielleicht dann doch im Wodka-Bereich oder sowas Ähnliches mal aufzuziehen.
Ja. Toll. Ja, danke dir. Ja?
Danke, war sehr, sehr spannend.
Hat Spaß gemacht.
Und mach's gut.
Ciao.
Ciao.
Ja, das war's für heute. Das waren Martin Spieker und Kasper Hagedorn von der Hamburg Distilling Company. Knut Hansen im Hinterkopf behalten, wenn ihr das nächste Mal einkaufen geht oder im Spirituosenmarkt eurer Wahl seid, dann werdet ihr sicherlich diese sehr einprägsame, besondere Flasche sehen. Am besten mal probieren, auch wenn die dauernd ausverkauft ist, aber am besten mal probieren, denn ihr habt ja gerade gehört, Produkte mit so viel Leidenschaft, die muss man auf jeden Fall fördern. Und ansonsten möchte ich mich nochmal bedanken bei Scentinblue. Ich habe es ja vorhin gesagt, wer sich mit dem Thema digitalen Marketing beschäftigen möchte und mal Scentinblue testen möchte für einen Monat kostenfrei, no strings attached, einfach bei uns in den Shownotes gucken und den Link anklicken oder auf de.scentinblue.com/podcast gehen und dort Startup Insider 2020 eingeben. Der ganze Code hält bis 31.03. nächsten Jahres. Von daher, wenn ihr das quasi über Weihnachten oder Silvester machen möchtet, ist überhaupt kein Problem. Merkt euch nur den Code und die Landingpage. Und vielen Dank auch nochmal an SalesUp. Bernhard Schindler hat es ja vorhin gesagt, wer ein Startup ist und mit wenig Aufwand tolle Kunden akquirieren möchte, der sollte am besten mal auf salesup.de gehen. salsup.de oder bei uns in den Shownotes klicken und dann einfach kurz das Profil ausfüllen und sich dann hoffentlich über tolle Effekte wie zum Beispiel neue Kunden oder Investorenanfragen freuen. Ja, das war's für heute. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wir hören uns wieder am Freitag. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
Die Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.